Ein Mann sitzt am Straßenrand, ziemlich zerlumpt. Vor ihm steht ein Hut und er hat einen Zettel in der Hand. Da steht drauf: Benötige Geld für meine Familie. Viele laufen vorbei und sie dann so, als würden sie es nicht sehen. Manche schmeißen ihm was ein in seinen Hut. Andere denken sie, was macht er damit? Kauft er sich Alkohol oder Zigaretten oder gar Drogen? Es gibt ja auch Bettelbanden. Manche denken, warum geht er nicht arbeiten? Vielleicht wird er aufdringlich. 2 Euro sind ihm zu wenig. Gott sei Dank sind wir keine Bettler. Sowas könnte uns ja nicht passieren, oder? Ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren in Linz eine Grafikschule besucht und dort in der Fußgängerzone ist ein Bettler gestanden mit einem Holzstab in der Hand und hat drauf Flöten gespielt auf dem Holzstab und hat dazu gesummt zur Belustigung der Leute, die herumgegangen sind. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, und das hat mich sehr betroffen gemacht, der hat früher auch die Grafikschule besucht. Und dann hat er eine Frau gehabt und die hat ihn dann verlassen und irgendwie ist er dann da auf der Straße gelandet. Der Herr Jesus, er spricht eine ganz sonderbare Seligpreisung. In Matthäus 5, Vers 3: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Da stellt sich die Frage, wer sind denn die Armen im Geist? Das Wort Armer, habe ich nachgeschaut, im Griechisch-Lexikon, das bedeutet Bettelarm. Also jemand, der das Allernötigste nicht hat, der Hilfe benötigt, um aus seiner Armseligkeit wieder rauszukommen. Und da steht nicht geistig arm, sondern geistlich arm. Das ist ein großer Unterschied. Das ist nämlich jemand, der in seinem Leben vor Gott nichts hat. Wie geht's uns damit? Wir Menschen, wir wollen doch immer irgendwie was bringen, oder? Wenn man auf Besuch eingeladen ist, dann nimmt man ein Geschenk mit. Und wenn man vor Gott erscheint, dann mag man wieder kein sein Gemüse bringen. Und auf der anderen Seite stellt sich auch die Frage, ja, ist jetzt Armut eine Tugend? Betteln an sich ist ja nichts Ehrbares, oder? Reichtum hingegen wird in der Bibel immer wieder als Gefahr bezeichnet, auch wenn es nicht verboten ist, reich zu sein oder Sünde wäre. Paulus gebietet den Reichen, Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken, freigebig zu sein. Das steht im 1. Timotheus 6, Vers 18. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass viele von den reichen Frauen, die gläubig geworden sind, ihre Wohnungen Gott zur Verfügung gestellt haben und die Gläubigen bewirtet haben. Geistliche Armut ist also eine Tugend. Es drückt aus, dass wir bedürftig sind und dass wir alle abhängig sind von Gott. Der Matthew Henry, er schreibt, wir müssen uns arm nennen, weil wir immer Gottes Gnade brauchen, immer vor Gottes Tür betteln und immer seine Hilfe suchen. Ein Mann sitzt am Straßenrand und bettelt, zerlumpt, mit starren Augen. Auf einmal hört er, der Nazarener kommt. Und da passiert was in seinem Herzen. Viele wissen wahrscheinlich, wer der Mann ist. Von dem wird berichtet in Markus 10, Vers 46 bis 52. Du hast's, und sie kommen nach Jericho, und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Bartimäus, das heißt Sohn des Geehrten. War sein Vater ein Geehrter? Das heißt ja sogar der Sohn des Timäus, also des Geehrten. Interessant ist, was die Leute über Jesus rufen. Sie rufen: Der Nazarener kommt. Ja, Nazarener, das war kein ehrender Name. In der Bibel steht die Frage: Ja, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Die Leute haben genau gewusst, dass der Messias von woanders herkommen sollte. Was schreit denn der Bartimäus so laut? Gerade jetzt, wo Jesus kommt. Die Leute stört es ganz gewaltig. Jericho ist eine feine Stadt. Die Winterresidenz von Herodes des Großen mit einem schönen Amphitheater, einer Rennbahn, einer Wasserleitung. Sie ist die Palmenstadt genannt worden mit tropischem Klima. Und die Leute, die ärgern sie so, dass sie haben sogar bedrohen und sie schreien: Halt's Maul, Bartimäus! Wir hören nichts mehr. Aber er schreit nur lauter. Es war ihm ganz egal, was die Leute denken. Er war die verächtlichen Blicke sowieso gewöhnt, dort zu sitzen. Und da merkt man schon, das war gar nicht so schlecht, was er da gelernt hat an der Straße. Wird Jesus vorbeigehen? Na, Jesus erhört die Rufe der Bedürftigen. Und bedürftig sind wir alle, oder? In Johannes 15, Vers 5 und 7 sagt Jesus ganz was Eigentümliches. Er sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Und Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Bitten. Beten. Das Wort betteln und das Wort beten kommt vom Wort bitten. Und das ist ein schönes Bild für unsere geistliche Armut. Gott hört die Schreie zum Himmel. Der Bartimäus, er ruft nicht: Jesus Nazarener, hilf mir. Der Bartimäus, er ruft: Jesus Sohn David, erbarme dich meiner. Das war der Titel des Messias. Und es war extrem ehrbar, was er da ruft. Da stellt sich die Frage: Wer waren denn eigentlich die Armen? Und wer waren denn eigentlich die Blinden? In der Bibel trat sie ja oft alles um irgendwie. Das ist so eigenartig, oder? Der Bartimäus, er lässt seine Bettelschale stehen und sein Stab und sein Mantel, all die kostbaren Dinge, die ihm wichtig waren. Und er läuft hin zu Jesus. Und er fragt ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Und jetzt wird er noch ehrerbietiger. Er sagt: Rabuni, das war die gesteigerte Form von Meister oder Lehrer. Also das war der höchste Ausdruck eigentlich von Ehrerbietung. Rabuni, ich möchte sehen. Und dann heilt Jesus seine Augen und der Bartimäus lässt alles liegen und stehen und folgt ihm nach. Wohin? Jesus hat sein Angesicht gerichtet gehabt, das steht kurz vorher, um nach Jerusalem zu gehen. Was hat er gesehen, der Bartimäus? Wie sie seinen Herrn ans Kreuz schlagen, wie er blutüberströmt stirbt und wie er aufersteht am dritten Tag. Das hat er alles nicht erwartet, der Bartimäus, wie er Jesus nachgefolgt ist. Und er wurde sehend. Und jetzt war er wirklich der Sohn des Geehrten, der Bartimäus. Die eigentlichen Blinden waren die Leute, die haben gesagt haben, er soll still sein. Einer Bettelschale war einer Kreditkarte, einer Stab war die Krücke, einer Philosophien und Religionen und einer zerrissener, stinkender Mantel war einer Selbstgerechtigkeit. Die Dinge, an denen sie krampfhaft festgehalten haben, bis heute. Die Menschen haben die Hände voll, sie sind nicht geistlich arm. Wir haben alles im Griff, oder? Denkt man oft. Ja. Jesus hat strenge Worte für die Gemeinde in Laodicea, für die Gemeinde der Endzeit, sagen viele, für die laue Gemeinde. Offenbarung 3, Vers 17 und 18, das klingt genau wie ein Widerspruch zu dem allem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Offenbarung 3, Vers 17, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts, und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Der Bartimäus hat es erlebt. Der ist reich geworden. Geistlich reich, irdisch wahrscheinlich nicht. Wie druckt sie denn geistliche Armut aus? Und wie in allem in der Schrift ist unser größtes Vorbild der Herr Jesus. Ja, war der Herr Jesus geistlich arm? Der Hirsch Schröder hat uns vor kurzem eine ganz tolle Predigt gehalten, wie sie da über den See gefahren sind, nach der Speisung der 5000 mit dem Schiff und in große Not gekommen sind. Ich brauche das jetzt nicht vorlesen. Das Interessante ist, dass Jesus die Jünger selber auf den See schickt und er fährt nicht mit und das bevor es Abend wird, heißt es im Text. Und dann geht er auf den Berg und betet dort. Wie lang? Bis 3 oder 6 Uhr morgens. Das heißt, Jesus hat zwischen 8 und 11 Stunden dort am Berg gebetet. Ja, sonderbar, oder? Nach so einem anstrengenden Tag schickt er sie auf den See und dann kämpfen sie da an gegen den Sturm und sie kämpfen um ihr Leben und Jesus ist am Berg und betet. Warum? Warum macht er das? Und ich glaube, dass wir mindestens 2 Dinge daraus sehen können. Das erste, und das passt total gut, glaube ich, zu dem, was wir heute schon gehört haben, Gott schickt seine Geliebten in furchtbare Situationen, oder? Nicht immer, aber immer wieder. Warum? Damit sie zu Gott um Hilfe schreien und zugeben, wir sind die Bettler. Ich habe nichts, was ich dir jetzt bringen kann oder wie ich jetzt helfen könnte. Und das Zweite finde ich sehr interessant, wieso verbringt denn Jesus Christus selbst eine ganze Nacht im Gebet? Komisch, oder? Da kommt Gott in die Welt, der Allmächtige, der alles weiß und alles kann, und dann betet er eine ganze Nacht. Was möchte er uns denn sagen damit? Er hätte doch einfach von Anfang an ein Machtwort sprechen können, dem Sturm gebieten, oder? Still, und es ist still. Und dann kommt er sogar noch zu Fuß übers Wasser daher. Und er sagt einer, es gibt keine Situation, aber rein gar keine, wo ich nicht kommen kann und wo ich nicht helfen kann, obwohl er oft ganz anders hilft, als wir denken. Jesus wird zum Vorbild für geistliche Armut, für einen Bettler, für jemanden, der es Not hat, zu bitten. Und er zeigt uns, wie wir als Christen leben sollten. Johannes 5, Vers 19, steht noch ein erstaunlicherer Vers. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Der Sohn kann von sich selbst nichts tun. Unglaublich, oder? War Jesus arm? Irdisch gesehen, ja. Seine Eltern bringen das Armenopfer da. Zwei Turteltauben. Das haben nur die Ärmsten gebracht bei der Geburt eines Kindes. Und dann später kein eigenes Haus, keine Geldbörse, kein Besitz, keine Familie. Ja, irgendwie, das ist wirklich arm. Auf der anderen Seite hat er mal alles gehört, oder? Da kommen die Leute und sagen, ja, wieso zahlt denn ihr keine Tempelsteuer? Und dann schickt er den Petrus fischen, oder? Und sagt, da wirst du einen Doppelstarter finden und dann zahlst du für uns zwar. Und genau so ist dann passiert. Er hat alles gehabt, was er braucht hat. War er arm? Jesus hat den Vater um alles gebeten. Jesus spricht mit dem Vater und der Vater spricht mit ihm. Das ist eine gute Beziehung. Kommunikation. Wenn beide reden, wenn immer nur einer redet, ist das eine gute Beziehung. Dann sind wir froh, wenn wir wieder gehen können. In der Pflege erlebe ich das manchmal. Bei Corona war das ganz schlimm. Da hat es Leute gegeben, die haben nicht mehr aufgehört zum Reden, weil sie immer allein waren. Es war echt anstrengend, so ein Monolog. Eine Kommunikation, eine gute Beziehung ist zuhören und reden. Dann redet der andere wieder, dann rede ich wieder. Und der Jesus hat das mit dem Vater so gemacht und auch wir sollen das so machen. Es heißt sogar in der Schrift, also wir sollen auch Gott zuhören, indem wir die Bibel lesen. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Also wenn ich nicht mehr Gott zuhöre, was plappert die da überhaupt herum vor ihm? Welche Priorität, denkt ihr, hat das Gebet in Gottes Augen? Wenn wir so eine Skala hätten von 1 bis 10, wie wichtig ist Gott das Gebet? Ich bin mir sicher, ziemlich sicher, dass keiner da herinnen sitzt, der sagen wird, das ist eins der zweiten, dritten, vierten Sachen. Es ist das Erste, oder? Das Gebet. In 1. Timotheus 2, Vers 1 schreibt der Paulus an den Timotheus, vor allen Dingen aber, bete. Und dann zählt er alle auf, alle Menschen und Könige und was weiß ich, was alles. Vor allen Dingen aber bete. Ich weiß, dass da in der Gemeinde viele sitzen, denen Gebet sehr wichtig ist. Der Otto betet 40 Jahre für Leute, das freut mich. Oder vor kurzem hat mein Bruder erzählt, er hat jetzt angefangen, sich eine Liste zu machen mit konkreten Anliegen und da hat er 17 draufgeschrieben. Jetzt haben sie 16 schon erfüllt, hat er gesagt. Jetzt muss er sich wieder neue ausdenken. Ein anderer hat mir erzählt, er betet die ganze Gemeindeliste durch. Und das sind wirklich viele. Aber ich weiß auch über die Not unserer Zeit, oder? Irgendwie hat sich da was verändert. Und ich denke, Gebetsarmut ist eine geistliche Armut im negativen Sinn, oder? Das ist nicht das, was der Herr glückselig preist, sondern es drückt eher das Gegenteil aus, dass ich eben kein Bettler bin vor Gott und eh alles habe. Ich möchte euch auch ein Buch heute empfehlen, einfach weil ich glaube, dass es so wertvoll ist, dass wir über das Gebet nachdenken. Das ist schon zweimal gelesen, von Wolfgang Bühne, das Gebetsleben Jesu, Ermutigung und Herausforderung. Und er schreibt in dem Buch, es sind übrigens ein paar auf dem Büchertisch, unser Gebetsleben persönlich und als Gemeinde ist die Messlatte für unseren geistlichen Grundwasserspiegel. Nirgendwo anders wird unsere geistliche Dürre und Kraftlosigkeit so offensichtlich. Kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Und in einem Vortrag über das Gebet, den ich auch von ihm gehört habe, da erzählt er, wie er als junger Christ zwei alte Brüder gefragt hat, er ist halt so ein direkter Mensch, gell, hat es gefragt, wie viel Zeit betet ihr denn am Tag? Und dann hat der eine gesagt, naja, es werden halt so 5 Minuten sein. Dann ist der andere ganz rot geworden. Dann hat er gesagt, bei mir sind es keine 5 Minuten. Und dann hat er gesagt, das sind Brüder, die Bücher geschrieben haben. Glaubensbücher. Viele bezeichnen Gebet als das Atmen der Seele. Und ohne Atmung sind wir tot. Natürlich ist nicht die Länge entscheidend von einem Gebet. Der Herr Jesus hat kritisiert die langen Gebete der Pharisäer, oder? Die es genossen haben, da vor den Menschen zu beten und vielleicht nur wortgewaltig irgendwie da schöne Sachen zu sagen. Lange Gebete sind nicht immer geistlich. Aber ist es geistlich, wenig zu beten? Regelmäßiges Gebet benötigt Disziplin. Und bei dem Wort Disziplin, da hört man schnell einen Ruf, oder? Gesetzlich. Disziplin, das ist gesetzlich. Da stellt sich die Frage, ist Disziplin gesetzlich? War Jesus gesetzlich? Oder Paulus? Waren sie undiszipliniert? Gesetzlichkeit heißt doch eigentlich, sie den Himmel verdienen wollen und um der eigenen Ehre willen Dinge zu machen, oder? Das wird man wahrscheinlich so zusammenfassen als Gesetzlichkeit. Keiner findet Disziplin beim Sport als gesetzlich oder als was Negatives oder bei einem Soldaten, oder? Beim Militär. Aber beim Beten? In der Bibel steht im Galater 5, Vers 22, der Heilige Geist, und so kann man das übersetzen, das Wort, ist ein Geist der Selbstdisziplin. Also steht Keuschheit, aber das Wort heißt eigentlich wörtlich übersetzt Selbstdisziplin. Das heißt, der Heilige Geist hilft mir, diszipliniert so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Das ist nicht gesetzlich. Natürlich ist Disziplin nicht alles. Dann wird es schlecht. Es soll ja Freude da sein, es soll ja Anliegen da sein, es soll Beziehung da sein, wie wir heute schon gehört haben, zum Vater. Wie finden wir denn die Disziplin zum Bibellesen und zum Beten. Ich glaube, zuallererst, indem wir den Wert erkennen. So wie der Bartimäus, oder? Der seine Bettelschale stehen lassen hat und gelaufen ist. Wenn wir erkennen, dass wir selbst bettelarm sind und in Jesus alles haben, dann wird sich das entwickeln. Wir sind eingeladen zum Thron der Gnade, heißt es in der Bibel. Zum Thron der Gnade. Ja, wer sitzt denn am Thron? Der König des ganzen Universums. Wenn ich jetzt eingeladen sein würde jetzt beim Bürgermeister, würdet ihr hingehen oder würdet ihr nicht hingehen? Wir sind eingeladen zum König der Könige. Das Spurgeon, er schreibt in seiner Auslegung zum Psalm 23, Vers 1, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und zu dem Vers schreibt er, das hat mir so gefallen, andere, die viel reicher und weiser sind als ich, mögen Mangel leiden, aber ich nicht. Die Gottlosen haben immer Mangel, die Gerechten nie. Das Herz des Sünders ist nie befriedigt, aber die begnadigte Seele wohnt im Palast der göttlichen Zufriedenheit. Also braucht es mir nicht zu anschauen, ich bin nicht immer zufrieden. Das war schön, wenn das so sein darf. Ich bin auch ein Bettler und muss immer wieder beten. Ich möchte euch das Vorrecht vor Augen malen, was es bedeutet zu beten. Das ist mir ganz ein großes Herzensanliegen. Und ich habe mich eigentlich total gefreut, wie ich gehört habe, dass ich einspringen darf heute, dass ich heute predigen darf, weil mir das Thema so am Herzen gelegen ist. Weil ich eigentlich genau darüber reden wollte. Weil mir vorkommen ist, genau das braucht man. Das Vorrecht des Betens ist, dass wir jetzt schon da auf Erden himmlische Gemeinschaft mit Gott haben. Ist euch das bewusst? Das Vorrecht des Betens ist, dass es unser Wesen verändert und uns Jesus ähnlicher macht. Ist uns das bewusst? Es heißt im Epheserbrief, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Mitsitzen in der Himmelswelt. Der Mose, er hat gestreut, wie er nach 40 Tagen vom Berg runtergekommen ist. Er hat es gar nicht bemerkt, aber die Leute haben es bemerkt. Und wie er es dann gemerkt hat, hat er sich eine Decke über den Kopf gelegt, damit sie nicht sehen, wie das Streuen wieder aufhört. Mit Gott reden und Zeit verbringen, das färbt ab. Auf unser Gemüt färbt es ab. Es verändert uns innerlich. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht genau das in Bezug auf Mose. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der Robert Cleaver Chapman, er hat den Brauch gehabt, der ist am Samstag immer in seine Werkstatt gegangen und da hat er, wird sich der Manfred gefreien, hat er draxelt und gleichzeitig hat er gebetet und hat die Bibel gelesen und keiner hat ihn stören dürfen. Und einmal ist ganz was Wichtiges gewesen und dann hat einer reingehen müssen zu ihm in die Werkstatt und er hat berichtet, sein Gesicht strahlte wie das eines Engels. Leider schaut unsere Realität oft anders aus, oder? Eine Gebetsmüdigkeit macht sie breit. Man kniet sie hin, ich weiß nicht, wie es euch geht, und dann fallen einem 100 Dinge ein, was alles zum Tun ist. Gedanken schweifen herum, wie repariere ich das oder wie koche ich das, die Frauen vielleicht. Oder man ist so müd und schläft ein. Ich weiß nicht, wie oft ich schon eingeschlafen bin beim Beten. Ich habe eine schlechte Durchblutung ein bisschen, gell? Dann knie ich da und dann schlafe ich. Oder? Es gefreut uns einfach nicht, oder? Das kenne ich auch. Mich freut es überhaupt nicht zum Beten. Ich mag jetzt nicht. dann bin ich draufgekommen, ich brauche ja eigentlich nur ehrlich sein bei Gott, oder? In der Bibel steht oft, wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten. Dann bete ich halt, Herr Jesus, mich freut es jetzt überhaupt nicht zu beten. Hilf mir doch. Ich möchte jetzt gern beten. Und dann hilft er mir. Ganz witzig. Dann geht es immer. Was können wir denn tun gegen unsere Müdigkeit? Die erste Frage ist sicher, wann gehe ich denn am Abend ins Bett? Da möchte ich auch noch was vorlesen, da zitiert er den John Piper, der Wolfgang Bühne. Die Disziplin, früh aufzustehen, ist nicht so schwierig, wie die Disziplin, ins Bett zu gehen. Das war nicht immer so. Bevor es Strom und Radio und Fernsehen und Internet gab, war es nicht schwierig, kurz nach Einbruch der Dunkelheit ins Bett zu gehen. Es gab nicht viel zu tun. Heutzutage müssen wir uns gegen die stärksten Verlockungen wenden, aufzubleiben und Unterhaltung zu haben. Deshalb muss der Kampf gegen die Müdigkeit, die uns schläfrig macht, sobald wir unsere Bibel am Morgen öffnen, schon am Abend gekämpft werden, nicht erst am Morgen. Wenn Sie entschieden haben, wann der Wecker Sie zum Gebet rufen wird, dann entscheiden Sie, wann Sie ins Bett gehen müssen, damit Sie nicht erschöpft sind, wenn der Wecker losgeht. Und auch wenn wir morgens aufwachen, kann der Kampf weitergehen. Ich lese gerade so ein tolles Buch mit Tim, Wie man ein Mann wird. Und da schreibt der Bob Schulz: Eines Morgens, als ich etwa 18 Jahre alt war, hatte ich einen besonders schwierigen Kampf und war dabei, diesen zu verlieren. Ich habe versucht aufzustehen, aber ich schaffte es nicht. Dann hörte ich die Stimme Gottes in meinem Herzen sagen: Hör auf, es zu versuchen. Steh jetzt auf. Und was mich sehr beruhigt ist, sind nicht auch die Jünger eingeschlafen beim Gebet. Ausgerechnet während dem wichtigsten Kampf von ihrem Herrn schlafen sie ein in Gethsemane. Der Petrus, er hat Hütten bauen können. Er hat mit dem Schwert auf eine Armee losstürmen können. Er hat nächtelang fischen können. Er hat Stürmen widerstehen gelernt. Aber beim Beten ist er eingeschlafen. Der Herr Jesus, er muss ihn ermahnen. Markus 14, Vers 37 und 38. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Jesus, er hat gute Gewohnheiten gehabt. Er hat gebetet. Und wie schaffen wir uns so gute Gewohnheiten? Das Erste, denke ich, ist die Nachfolge. Wenn wir wirklich an dem Platz sind, wo Jesus uns haben will, dann kommen Stürme. Dann passieren Dinge, die nicht so einfach sind. Und die lernen uns beten. Konkrete Anliegen beten. Nicht, Herr, rett doch alle Menschen, sondern rett doch den Franz im Nachbarhaus. Nachfolge lehrt uns beten. Zweitens, Zeit nehmen. Gar nicht so leicht, oder? Zeit nehmen zum Beten. Der Wilhelm Pals, er hat mal gesagt, Schwimmen lernt man durch Schwimmen und Beten lernt man durch Beten. Zeit nehmen fürs Beten. Und es ist voll toll, in dem Vortrag faltet er die Hände und ich weiß, dass er Beter ist, weil ich kenne wem, der ist mit ihm immer mitgefahren. Der betet die ganzen Autofahrten, wenn er von einer Evangelisation zur nächsten fährt. Und dann betet er eine Minute. Ich weiß, ich habe es nicht gezählt, vielleicht 40 verschiedene Sachen. Unglaublich, was man in einer Minute alles beten kann. Er redet recht schnell in der Minute. Für was nehmen wir uns Zeit? Und ich weiß, jeder von uns nimmt sich Zeit für Dinge, die auf der Prioritätenskala von 1 bis 10 nicht so wichtig sind, oder? Mit dem Gebet. Vielleicht ist ja 5 Minuten ein guter Anfang, wenn man nicht mehr betet. Weil dann fällt dann vielleicht eh nichts mehr ein. Aber die Bibel sagt, wir sollen alle Zeit beten. Also auch, wenn wir unterwegs sind, können wir beten. Das Spurgeon zum Beispiel schreibt, er hat gebetet vor jedem Gespräch mit irgendeinem Menschen. Toll, oder? Können wir was lernen? Drittens, das hat der Bartimäus als Bettler auch gelernt, nicht aufgeben. Dranbleiben, sitzen bleiben. Gebetserhörungen werden folgen. Warum? Weiß ich das? Weil es der Herr verspricht. Markus 11, Vers 24. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wir sollen die Geschenke dankend entgegennehmen. Danken ist die Art und Weise, wie man Geschenke annimmt, oder? Normalerweise, wie ein Bettler dem begegnet. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Da stellt sich die Frage, ja, rechnet ihr überhaupt damit, dass Gott meine Gebete erhört? Erhört Gott Kindergebete? Wenn ich euch jetzt erzählen darf, was für Gebete Gott in meinem Leben schon alles erhört hat, da kann ich eigentlich nur staunen. Zum Beispiel damals, wie meine Mama angefangen hat, die Wohnung von meinem Bruder zu vermieten, habe ich gebetet, Herr, schick doch jemanden, der offen ist für den Glauben. Dann ist der Dominik einzogen. In unserem ersten Gespräch hat er sich bekehrt. Und dann habe ich es gar nicht glauben können. Das gibt es ja jetzt gar nicht, oder? Jetzt kommt es aber noch besser. Jetzt habe ich plötzlich einen Bruder neben mir wohnen gehabt, mit dem ich beten habe können. Jetzt haben wir gemeinsam gebetet. Jetzt haben wir gebetet, Herr Jesus, schick doch mein Opa jemanden, der ums Evangelium sagt. Dann komme ich von der Arbeit heim geradelt, der Dominik hat damals keine Arbeit gehabt. Ich sage, der Thomas, hast Zeit, ich würde gerne was mit dir reden. Und sage, nein, ich kann leider gar nicht, ich muss ans andere Ende der Stadt radeln, da treffe ich mich mit wem. Dann überlegt er kurz, dann sagt er, boah, super, dann radelt die mit, dann können wir ja beim Radlfahren reden. Dann radelst du halt mit. Dann radeln wir ans andere Ende der Stadt und der Dominik ist wieder allein heimgeradelt. Wie am Abend heimkomme, sagt er, du wirst es nicht glauben. Sagt er, da bin ich wo gewesen, wo ich noch nie war und da war ein Geschäft und dann habe ich mir was zum Essen gekauft. Dann sitze ich mit so einem Teich hin und kommt ein alter Mann daher spaziert. Der setzt sich neben mich und fängt mit mir zum Reden an. Dann habe ich ihm das Evangelium gesagt, dann sagt der alte Mann, na also, er erinnert ihn so an seinen Sohn. Dann sagt er, ja, wie heißt denn einer Sohn? Sagt er, ja, Thomas Seeleitner. Er war schon ein bisschen verwirrt, mein Opa. Also solche Erhörungen, oder? Das ist ja schon, da habe ich eine Gänsehaut gekriegt, wie er mir das erzählt hat. Und wir haben Gott gepriesen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Gemeinsames Gebet. Ich möchte euch ermutigen, gemeinsam zu beten. Mit einem Gebetspartner, sucht euch jemanden oder mit mehreren in einer Gruppe, bildet eine Bettelbande und Gott wird erhören. Fünftens möchte ich euch den Auftrag vor Augen stellen. In der Bibel steht, ihr seid ein königliches Priestertum. Die Aufgabe des Priesters war, die Menschen vor Gott zu bringen und Gottes Botschaft den Menschen zu bringen und das Opfer natürlich zu bringen. Ein geistliches Schlachtopfer hast du übrigens in der Schrift. Gebet ist der wichtigste Auftrag vom Herrn Jesus für die Endzeit. Ist auffällig, wachet und betet. Und ich glaube nicht, dass wir nur so viel Zeit haben, wenn ich ehrlich bin. Wer wird uns tragen? In Anfechtungen, in Nöten, in Ängsten, in Ablehnungen. Dann können wir auch beten, dass Gott uns hilft, dass wir Beter werden. Die Jünger haben das auch gemacht. Herr, lehre uns beten, oder? Und dann kommt er mit dem unser Vater. Ich finde es übrigens ganz schlecht, wenn man sagt, das Vater unser, weil das nämlich die Persönlichkeit wegnimmt. Ich sage ja nicht so mein Vater, Vater unser. So ich sage mein Vater, oder? Und plötzlich ist das ganze Persönliche dahin. Mein Vater, der alles weiß, der alles kann, wo ich kommen kann mit allem, was mir am Herzen liegt. Und mein Vater sagt, wenn du betest, sollst du nicht plappern wie die Heiden. Ich soll Gott keine Gedichte aufsagen. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder zu mir kommen und mir jeden Tag das gleiche Gedicht sagen, was sie gelernt haben, oder? Ich würde mir auch wünschen, dass wir was erzählen, was sie erleben. Viele machen das so mit Gott. Jemand hat mir gesagt, wenn ich mich an meiner Frau versündige, dann sage ich ihr auch kein Gedicht auf. Dann sage ich ihr, es tut mir leid. Wir sollen unsere Anliegen nicht runterleiern. Aber wir können das Vaterunser nehmen als einen Vorschlag, wie man beten kann. Und ich finde es interessant, da steht nämlich immer Gott am Anfang, oder? Immer Gottes Anliegen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was steht bei meinem Gebet am Anfang? Bitte, 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 bitte. Oder bete Gott an. Und es ist total schön, mit Anbetung anzufangen. Wir dürfen für alles danach bitten, alles. Es gibt nichts, wofür wir nicht bitten dürfen. Der Paulus hat dreimal gebeten, dass sein Leiden vergeht. Und Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und das schönste Gebet ist das Gebet, was der Herr Jesus für mich gesprochen hat. Oder? Betet er nicht für uns? Was hat er denn betet damals für seine Jünger, wie sie am See draußen waren? Oder was hat er gebetet, wie er seine 12 Apostel ausgewählt hat? Hat er nicht gewusst, was das für Menschen sind? Oder hat er von vornherein schon gebetet, dass Gott einer Gnade schenkt? Beter sind geistliche Bettler. Beter sind die wahren, reichen Menschen auf Erden. Und so hört der Vers auf. Ich möchte nur mal lesen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das Erbe der Armen im Geist ist Gottes Reich, ist letztendlich der Herr selbst. Das ist gewaltig. Sie besitzen ewige Güter. Die Bettelschale wird dem Bartimäus nicht füllen im Himmel. Es sitzt der Mann am Straßenrand. Vor ihm steht ein Hurt und er hat einen Zettel in der Hand. Und der Mann ist gläubig. Und auf dem Zettel steht drauf, da liegt Gott drinnen in seinem Hurt, bitte nehmen Sie sich, denn ich bin reich. Und die Leute bleiben stehen und schütteln den Kopf. Vielleicht ist er mutig und er nimmt sich was außer von dem Geld in dem Hurt. Nebenbei sind Schriften, die was man mitnehmen kann. Ich finde es gewaltig, was der gemacht hat. Das hat er wirklich gemacht. Gott füllt leere Hände der Seinen. In der Offenbarung sehen wir, wie 24 Älteste mit Kronen zu Gott kommen. Was tun sie damit? Setzen sie sich selber auf, die Kronen? Nein, sie legen die Kronen vor Gott nieder. Warum tun sie das? Weil sie wissen, dass Gott allein ihre leeren Hände gefüllt hat und dass Gott allein die Ehre gebührt. Würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und ich möchte da gerne nur beten am Schluss. Herr Jesus Christus, du bist wirklich würdig. Du bist würdig zu nehmen, alle Ehre. Herr, und im Letzten sind wir alle wie Bettler vor dir. Aber ich möchte dir danken, dass du uns nicht so behandelst. Ich möchte dir danken, dass du uns ehrbar behandelst und dass du unsere leeren Hände füllst. Ich möchte dir danken für das große Vorrecht, dass wir zum Thron der Gnade treten dürfen, dass du unsere Gebete hörst. Und ich möchte bitten für jeden von uns, Herr, lehre uns beten. Hilf uns, Herr, dass wir wirklich vor dir treten, dass wir das Vorrecht erkennen und dass wir wirklich mit dir reden und unsere Hände von dir füllen lassen. Wir preisen dich und wir danken dir. Amen.